Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Live und Liberal on Air, dem kommunalpolitischen Talk vom Niederrhein. Mein Name ist Carsten Oberbach und ja, mit mir zusammen in diesem Podcast, aber heute räumlich getrennt, mein geschätzter Kollege und Freund Achim Wien. Achim, in den Computer, hallo.
Guten Hallo Carsten, Abend. Hallo. Sehe dich, höre dich, aber wir haben eine Premiere heute. Wir sind, wie du gerade gesagt hast, nicht in einem Studio, sondern jeder sozusagen im Homeoffice.
Genau.
Und versuchen mal die Distanz digital zu überbrücken. Aber das scheint ja ganz gut zu gelingen.
Genau, wir haben es einfach nicht organisatorisch geschafft, uns diesmal zu sehen, leider. Aber wir reizen wirklich alle technischen Möglichkeiten aus. Und diesmal haben wir gesagt, wir machen einen Skype-Call. Und es scheint zu funktionieren. Wir sehen uns trotzdem und hören können wir uns auch ganz gut. Von daher beste Voraussetzung für einen Podcast.
Genau, und wir machen heute so ein, wie sagt es so, eben ein Final Countdown. Wir plaudern so ein bisschen locker auf die Wahl hin.
Richtig.
Und sind deswegen auch unter uns und haben auch keine Gäste mehr dabei, sondern wir beide beleuchten jetzt mal so die letzten Ecken.
Genau, jetzt war natürlich gerade ziemlich witzig, gerade noch davon gesprochen, dass es gut ist und schon hat es einen verzerrten Aussetzer, aber das ist live, das kriegen wir halt auch so hin. Achim, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Schöffensiegel, was dir verliehen worden ist und dass du jetzt Teil dieser Stadtchronik bist in Mönchengladbach. Ja. Das ist großartig. Herzlichen Glückwunsch. Das hast du verdient.
Ja, vielen Dank. Also das war mir gar nicht bewusst. Aber es ist eigentlich schön zu wissen, dass man zumindest da in irgendeiner Form eine kleine Spur hinterlässt. Weil in der Tat die Verleihung des Schöffensiegels, das man ja bekommt, wenn man 20 Jahre ehrenamtlich sich in der Politik engagiert hat. Okay. Und das wird halt in der Stadtchronik verzeichnet. Das ist empfinde ich wirklich als Ehre.
Ja, ich finde das, also ja. Hast du verdient. Bist du einer von den Guten. Nein, das finde ich schön. Genau. Ja, wir stehen wirklich handbreit, wie du gesagt hast, vor der Wahl. Lass uns doch einfach mal ja ein bisschen Revue passieren, was so passiert ist, wie die Entschuldige, das müssen wir jetzt kurz übersetzen, weil es ist ziemlich witzig, wenn irgendwas gemacht werden soll und dann, nein, jetzt nicht reinkommen. Das ist sehr gut.
Genau, also mein Nachbar stand gerade am Fenster und wollte mir ein Paket geben.
Sehr gut. Nein, das geht jetzt leider nicht. Wir müssen mal eben kurz miteinander reden.
Da habe ich versucht zu signalisieren.
Also, lass uns doch einfach mal Revue passieren, was so noch so passiert ist. Wie hast du die Wahl oder den ganzen Wahlkampf an sich empfunden diesmal in Mönchengladbach? Ich bin diesmal ein bisschen passiv, muss ich sagen, weil bei mir Zeit des Übergangs war. Ich bin umgezogen, wie wir jetzt schon ein paar Mal thematisiert haben, bin jetzt gerade in Grevenbruch angekommen, bin hier noch nicht richtig aktiv eingestiegen, weil ich gesagt habe, das mache ich nach der Wahl. Ich bin so ein bisschen Beobachter mehr, aber wie hast du das für dich so empfunden in Gladbach?
Ja, zunächst muss man mal sagen, dass die Wahl ja unter einem besonderen unter besonderen Rahmenbedingungen ja steht und stand und auch der Wahlkampf, weil sehr viel virtuell stattgefunden hat. Wir haben sehr viel weniger Wahlpräsenzveranstaltungen gemacht, als das in der Vergangenheit bei den vergangenen Wahlen war, weil es einfach nicht ging oder kein Sinn machte. Wir haben sehr lange überlegt, wie man Wahlkampfstände, wenn man sie denn macht, ausgestalten kann, Hygienekonzept. Mhm. Und das natürlich alles auch versucht zu berücksichtigen. Wir hatten bei den ersten Wahlkampfständen auch so das Gefühl, dass die Leute auch nicht so unbedingt Lust auf Kontakt und Austausch hatten, sondern eher auch zurückhaltend waren. Das mag alles mit Corona zusammenhängen. Und das hat das Ganze natürlich anders gemacht oder besonders. Ich will nicht sagen schwieriger, weil da kann man auch mit umgehen. Wir haben alle gelernt zu zoomen und zu skypen. Aber im Wahlkampf ist das natürlich nochmal was anderes. Ja, wenn man sich die sozialen Netzwerke anguckt, die sind von oben bis unten voll. Natürlich ist ja jeder so in seiner Filterblase. Aber bei mir findet nur noch Lokalpolitik statt.
Ja.
Allen Kanälen, weil alle natürlich diese Medien nutzen und versuchen, darüber ihre Positionen zu kommunizieren, ihre Wähler, potenziellen Wähler zu erreichen. Also das ist schon anders gewesen als sonst.
Ich glaube, das ist durch Corona jetzt natürlich auch noch ein bisschen befeuert worden, auf jeden Fall, aber ich glaube grundsätzlich, dass es sich verschiebt. Also ich habe letztens einen interessanten und einen schönen Satz gehört von Felix Heinrichs, jetzt Bewerber der SPD. Aber trotzdem haben wir da einen schönen Satz gesagt, nämlich diese Plakate sind im Prinzip mehr die Erinnerung an die für die Bevölkerung, nach dem Motto, Vorsicht, da ist eine Wahl. Aber ganz viel Wahlkampf findet wirklich heutzutage virtuell statt. Also die Leute lesen viel auf Facebook, auf Instagram, sie wollen das sehen, die wollen da abgeholt und mitgenommen werden. Plus natürlich auch die persönlichen Begegnungen, aber dieses Verschieben in den virtuellen Raum, das ist jetzt wirklich, wird immer einfach immer mehr.
Ja, also zu den Plakaten kann man ja ohnehin sagen, das wird jedes Mal diskutiert, wie sinnhaft die denn sind und wie so eine Materialschlacht denn aussehen soll. Wir haben uns ja dafür entschieden, das deutlich zu reduzieren. Also jeder Kandidat hat in seinem Wahlkreis 25 Plakate. Das ist, wenn man das mal mit einem der omnipräsenten, allgegenwärtigen OB-Kandidaten vergleicht, der ja gefühlt an jedem Baum hängt, ist das natürlich nichts. Aber die Botschaften, die da drauf sind, die sind ja auch überschaubar. Auch das muss man ja sagen. Es ist ein kurzer Appell und ich weiß gar nicht mal, ob man die Texte überhaupt liest. Es ist eher so eine Erinnerungsfunktion. Ja. Hey, da gibt es einen und es gibt eine Wahl. Ja. Und dann nutzt man das, um sich an anderer Stelle vielleicht etwas intensiver mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Wir hatten ja erstmalig auch Folge dieser medialen Verlagerung, wie du so schön sagst, diese sogenannte Bürgerlobby, die ja alle Parteien mit, ich glaube, 130 oder 140 Fragen überzogen hat und das dann in wirklich minutiöser Kleinarbeit alles aufbereitet hat, das alles online gestellt hat, so dass man da genauso wie die Rheinische Post das gemacht hat, zu einzelnen Positionen immer mal so einen Überblick hatte, wie denn die Positionen der einzelnen Parteien sind zu bestimmten Themen, so dass man da auch nochmal gut Futter bekommen hat, um sich selber ein Meinungsbild zu verschaffen, wofür stehen denn jetzt die Kandidaten, wofür steht die Partei. Und das hat sich halt auch alles medial abgespielt.
Ja. Ich bin wirklich gespannt. Also ich bin gespannt, wie es ausgeht. Also ich glaube, es wird nicht so ein ganz...
Wer nicht?
Also ich glaube, es wird kein so ganz einfaches Rennen. Das wird schon noch ein spannender Wahlausgang. Wir verweisen da, wie du vorhin so schön gesagt hast, mal einen Service-Tweet an dieser Stelle und verweisen auf unsere erste Episode unseres Podcasts, weil wir da noch mal ein paar Sachen dargelegt haben. Ne?
Ja, da haben wir ja erklärt, der geneigte Hörer mag sich erinnern, einfach mal so aufgedrüsselt, was wird überhaupt gewählt, wie viele Wahlscheine hat man denn da und was ist jetzt nun, wie funktioniert Bezirksvertretung, wie funktioniert Rat, wie funktioniert OB-Wahl und das Thema Briefwahl hatten wir besprochen und bei der Gelegenheit, ich habe schon gewählt.
Sehr gut.
Und zwar nicht als Briefwähler, wobei meine Stimme jetzt auch als zu den Briefwahlstimmen gehört, aber ich war im Wahlbüro der Stadt Mönchengladbach, also im Vitus Center in Reit gibt es ja auch noch eins. Und da kann man, glaube ich, auch bis Samstagmittag auch noch direkt wählen. Also man kann sich da die Briefwahlunterlagen abholen und die mitnehmen oder man kann direkt dort vor Ort wählen. Und ich habe diese Gelegenheit genutzt und habe dann meine Kreuzchen da gemacht. Und das ist alles wunderbar organisiert, alles auch unter Corona-Bedingungen geregelt. Und bei der Gelegenheit habe ich dann auch die Information bekommen, dass die Quote der Briefwähler hoch ist wie nie zuvor. Auch das hat sicher was damit zu tun, dass es Veränderungen zum einen ja bei den Wahllokalen gegeben hat, weil ja viele Wahllokale nicht verfügbar sind, nämlich die in Altenheimen sind. Und dadurch gibt es ja auch Verlagerungen. Dann hat es ja teilweise noch Anpassung der Stimmbezirke gegeben, was wieder zur Konsequenz hat, dass jetzt die Gönhofener zum Beispiel in Wickrath wählen müssen. Also das ist auch, sind so Dinge, das kann man machen, ist aber aus Sicht der Betroffenen, glaube ich, nicht optimal. Und wir haben halt jetzt 30.000 oder mehr als 30.000 Briefwahlanträge. Das ist eine Zahl, die ich gestern, glaube ich, gehört habe. Das ist ein Vielfaches von dem, was bisher da ist. Also viele nutzen auch diese Gelegenheit, zu Hause in Ruhe und in Sicherheit gefühlt dann auch ihre Stimme abzugeben.
So muss ich natürlich fragen, hat denn Herr Trump recht? Also du hast jetzt schon gewählt. Was wäre denn, wenn du Sonntag nochmal ins Wahllokal gehst? Kannst du dann nochmal deine Stimme abgeben?
Ja, also ich sag mal, wir sind ja vielleicht nicht das allerfortschrittlichste Digitalland, aber das System haben wir, glaube ich, ganz gut im Griff. Denn natürlich ist erstmal, man muss sich ausweisen, wie man das auch im Wahlbüro, im Stimmlokal ja machen würde. Und dann wird halt im Computer nachgeguckt, ob ich stimmberechtigt bin. Und dann wird da auch vermerkt, dass die Wahlunterlagen ausgegeben worden sind und ich musste das auch unterschreiben.
Okay.
Und das wird halt auch dokumentiert im System. Und wenn ich jetzt dann am Sonntag nochmal in das Stimmlokal gehen würde und so sagen, ich will einfach nochmal, weil die Wahlbenachrichtigung, die muss man ja eigentlich gar nicht mitnehmen. Da fragt ja eigentlich nie einer nach. Die wollen meistens nur einen Ausweis sehen und gucken dann in den Listen nach. Und stellen dann halt fest, da ist ein X, also der Kollege ist nicht mehr stimmberechtigt. Also das kann hier nicht passieren. Das ist ein sehr sicheres System. Und ich glaube, der Trump pumpt das Ganze auch nur ein bisschen auf, weil er Sorge hat, dass ihm so ein bisschen die Fälle schwimmen gehen. Da, was ich mir wünschen würde.
Die schwimmen ihm ganz, also ich habe da mittlerweile Sorge, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das hat jetzt mit Kommunal nichts zu tun. Aber also wenn du hörst, dass sich die Demokraten und auch andere wirklich ganz intensiv und ernsthaft damit beschäftigen, dieses Szenario durchzuspielen, wenn er die Wahl nicht anerkennt und als wenn er verlieren sollte und er erkennt die Wahl nicht an, er geht sozusagen nicht aus dem Weißen Haus raus. Was passiert dann? Das gab's sozusagen, das gab's noch nie. Und ich finde es befremdlich und eigentlich schon erschreckend, dass ein amtierender Präsident hingeht und sagt, ich kann die Wahl nur verlieren, wenn der Gegner die Wahl manipuliert und sozusagen betrügt. Und damit 3 Monate vor der eigentlichen Wahl das Feld ebnet und den Weg ebnet, um diese ganze Wahl ad absurdum zu führen. Ich finde das eine erschreckende Entwicklung.
Das Schlimme ist ja, also zumindest empfinde ich das so, dass die ganzen Dinge, wo man eher sagt, das hat er jetzt nicht gesagt oder das kann ja wohl nicht wahr sein, der meint das ernst.
Der meint das ernst.
Ja, und der zieht diese Dinge ja auch durch. Ja. Also insofern, ich glaube auch, dass der Drops noch nicht gelutscht ist. Also im November wird es extrem spannend, was denn da über einen großen Teich passiert.
Und die Auswirkungen werden echt schlimm sein, weil ich sag mal, wenn es wirklich hart auf hart kommt, bin ich der Überzeugung, wenn sich Amerika nur noch mit sich selbst beschäftigt.
Das dann, ist ja faktisch schon der Fall.
Dann sitzt im Osten jemand, der lacht sich kaputt und sagt dann, also ich meine jetzt nicht Putin, sondern dann macht Xi Jinping, dann wissen die einfach, dass der Weg frei und dann ist, glaube ich, auch irgendwann mal der Punkt erreicht, wo wir als Europäer sagen müssen, möchten wir eigentlich in einer Struktur leben, die immer mehr vom chinesischen Denken auch beeinflusst wird, oder stehen wir eher für freiere Werte, die dann doch eher Richtung Atlantik gehen? Also von daher, ich glaube, da kommt eine ganze Menge an Impulsen, an Auswirkungen auf uns alle noch zu. Also bin
ja,
da sehr
das
gespannt.
Wird uns dann sicher auch bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr beschäftigen, weil es da auch darum gehen wird, sich an der Stelle klar zu positionieren.
Richtig. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift.
Ja.
Aber egal, das ist ja unser Podcast.
Wir machen, was wir wollen.
Aber eigentlich ist es so ein schönes Schlusswort, dass man sagt, also Trump ist ja jetzt wirklich auch, also verbindet man jetzt gerade Aufstand und so weiter mit. Ich habe das auch so empfunden diesmal als, ich sag mal so, als Beobachter, sowohl in Grevenbruch als auch in Mönchengladbach, dass so die Stimmung in den Wahlkampfständen, wenn man mit den Leuten gesprochen hat, eigentlich wieder eher ein bisschen eher negativ geprägt war Richtung, ich sag mal so ein bisschen Politikverdrossenheit und Gemäkel und wenig konstruktiven Diskussionen. Und was ich erschreckend finde, ist eigentlich, oder was ich ja doch eigentlich sehr auch sehr schade finde, weil ich es einfach keinen demokratischen Diskurs finde, Zerstörung von Wahlplakaten. Du bist leider auch betroffen gewesen, habe ich gesehen. Das macht mir auch immer wieder, wo ich denke, wieso macht man das? Und letzter Punkt in der Sache, jetzt gerade in Mönchengladbach, das, was mit dem Boris Wolkowski passiert ist. Also das hat für mich wirklich den Boden ausgeschlagen, weil eine Todesanzeige zu schalten oder schalten zu wollen, das ist einfach nur noch widerlich. Da ist jegliche Grenze in irgendeiner Form, die man auch verstehen kann, überschritten.
Ja, also man muss ja leider feststellen, dass auch gerade was, wir sprachen ja eingangs über die Verlagerung ins Mediale, dass natürlich da mittlerweile eine Kultur herrscht des Beschimpfens, des Rummopperns, des Ausgrenzens, weil jeder vielfach, glaube ich, ohne nachzudenken, einfach da Dinge reinschreibt. Ich weiß nicht, ob die Leute sich dessen bewusst ist, welche Wirkung das hat, aber es ist natürlich einfach, da auch rumzupöbeln. Um das nochmal aufzugreifen, was du gerade als letztes gesagt hast, hier die Geschichte mit Boris, das ist, da ist eine Grenze überschritten, das ist völlig inakzeptabel, sowas zu machen. Das hat mit Meinungsmache nichts mehr zu tun. Das ist einfach beschämend und ungehörig. Und ich hoffe, dass sie irgendwie rauskriegen, ja, wer das war und ja, dass der richtig verknackt wird. Das ist ja völlig inakzeptabel. Ja. Punkt.
Richtig. Genau, ja. Punkt.
Ja. Also,
so. Vor allem reden wir über Kommunalpolitik.
Um das nochmal klarzustellen, ja, das gehört dazu. Ansonsten, du sprachst von Politikverdrossenheit, die habe ich so an den Wahlkampfständen nicht wirklich empfunden. Also es war jetzt nicht mehr und nicht weniger als sonst. Es gab in der Tat schon interessierte Bürger, die eine oder andere Frage gestellt haben. Jetzt sind wir natürlich sehr lokal unterwegs. Ich war häufig in Rheindahlen auf dem Marktplatz mit den Infoständen und da sind schon Themen, die Rheindahlener bewegen. Das Thema, was im Moment sehr stark diskutiert wird, ist die verkehrliche Situation rund um das Auslieferungslager von Amazon. Da ist wirklich Handlungsbedarf. Es gibt auch Lösungsansätze dafür. Also da wird schon mit der Firma gesprochen und die haben auch signalisiert, da was tun zu wollen. Aber die verkehrliche Situation, die ist einfach unzumutbar. Das ist die Planung ist nicht oder deckt nicht im Entferntesten das ab, was sich da abspielt. Und da kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit hinkommen. Da sind immer Hunderte von 38 Tonnen, die da um den Block fahren. Ja. Und das ist für die Anwohner schon eine Zumutung. Das muss man ganz einfach sagen. Und da müssen auch Lösungen her. Und wir haben auch als West versucht, einen kleinen Beitrag dazu leisten mit einer Idee, die wir entwickelt haben. Es gibt ja auch eine Routenplanung, also die Zufahrt zum Gelände ist eigentlich nur über den Kreisverkehr da in Rheindahlen erlaubt. Ich weiß nicht, wer da ortskundig ist, ob du das so vor Augen hast. Der ist ja neu gebaut worden, der ist auch dreispurig ausgebaut, also dass die LKWs da auch gut rumkommen, wenn die von der L370 kommen, von der Autobahn. Aber irgendwie schaffen die es auch in Holt oder in Hart von der Autobahn runterzufahren und gurken dann mit den Dingern durch die Stadt. Und wir haben gesagt, wir würden gerne verhindern, dass die über die Harter und die Erkelenzer Straße fahren, da wo auch die Wohnbebauung dann noch ist. Und wir haben gesagt, warum stellen wir da nicht so einen LKW-Blitzer hin, zum Beispiel, so wie er in Holt auch steht. Ja, genau. Löst nicht das Problem, aber es sorgt zumindest dafür, dass es vielleicht dann am Ende irgendwie auch doch ein bisschen schmerzlicher wird. Man muss das Ganze auch mehr kontrollieren. Und das ist aber nur eines von vielen Dingen, die man da tun muss. Man muss da sehr intensiv ins Gespräch. Und das ist was wir uns auch auf die Fahne geschrieben haben, wo wir uns gerne einbringen wollen. Und das sind auch Themen, die diskutiert man dann natürlich auch am Infostand.
Okay, das heißt, ihr hattet dann wirklich lokal für euch, für den Westen sind die Leute auf euch zugekommen, haben gesagt, hier haben wir ein paar Themen, das liegt uns auf der Seele.
Wir haben das ja auch bewusst so positioniert. Wir haben unter dem Hashtag 15 Themen für West haben wir uns, ein eigenes Wahlprogramm wäre jetzt zu viel, aber wir haben ein paar Punkte ausgemacht, insbesondere Schwerpunkt verkehrliche Lösungen, wo wir gesagt haben, da muss was getan werden in unserem Bezirk, in West und haben diese Punkte dann auch immer mal besprochen, haben separate Flyer dazu gemacht, die wir auch verteilt haben, haben das natürlich auch medial gespielt und da gibt es schon viele Diskussionen und Rückmeldungen dann auch, wenn man also Postings macht, die Leute sagen, hey, das ist ja bei mir vor der Haustür, das finde ich gut, wenn da jetzt vielleicht mal der Radweg ausgebaut wird oder ein LKW-Blitzer oder so, gegen die Verkehrssituation was getan wird oder wenn ich vernünftig mein Fahrrad da abstellen kann. Also verschiedene Themen, die wir so aufgegriffen haben, die sehr nah bei den Rheindahlern und Wickratern und den Dörfern drumherum sind. Das ist ja das, was auch Lokalpolitik ausmacht. Ja, wir kommen aus dem Bezirk, wir wissen, wo die Problemchen sind. Das Thema Fahrradfahren ist riesengroß. Ja. Das begegnet uns überall.
Ja.
Und wir haben ja auch in Rheindahlen einen neuen Radschnellweg in der Planung vom Bahnhof Rheindahlen zum Nordpark, der jetzt, wo jetzt die Bebauungsplanung ja vorgelegt worden ist. Und auch das hat ganz viel Diskussion ausgelöst von, ist das denn nötig? Und es gibt doch einen Radweg an der Gladbacher Straße. Warum muss denn parallel da jetzt ein neuer gebaut werden? Bis hin, endlich wird mal was für die Radfahrer getan. Also das ist immer sehr, sehr ambivalent von der Betrachtung her. Aber es sind viele Themen da, über die man sprechen kann. Das ist schon so. Nicht alle wollen immer diskutieren.
Ja, gut.
Es gibt viele, die uns ansprechen.
Okay, aber das, ich finde es spannend, dass ihr wirklich für euch, für West noch sozusagen diese 15 Punkte rausgesucht habt und dadurch auch noch gezeigt habt, dass ihr das medial bespielt habt, sogar in den sozialen Netzwerken dann auch Rückmeldung bekommt nach dem Motto, Mensch, finde ich gut. Also das heißt, da habt ihr wirklich Kommunalpolitik vom Feinsten gemacht, indem ihr ganz lokal für euren Bezirk, für eure, ja, für euren Bezirk die Probleme angesprochen habt und ihr seht auch, aha, da kommt die Rückmeldung. Also Kommunalpolitik ist wirklich, das ist nah am Menschen, ja, das ist wirklich. Ja.
Und wir haben in allen drei Teilbezirken, wenn man so will, also in Rheindahlen, in Wickrath und in Holt auch engagierte Kollegen, die wirklich sich wirklich engagieren für die Sache, sich richtig kümmern. Und wenn ich an Sascha Horn denke, der hat, glaube ich, alleine in den Wickrather Dörfern 15 Infostände gemacht. Also der ist in jeder Hornschaft gewesen. Ja. Das ist unfassbar, was der da an Tempo runtergespult hat. Aber das ist genau das, was es ausmacht. Wir sind vor Ort, wir sind da, wo die Menschen sind und wollen halt gucken, was wir dazu beitragen können, das zu verbessern.
Sehr gut, genau. Sascha Horn ist mir auch eingefallen, der ist ja wirklich omnipräsent. Der, der Exil-Kolumbianer der FDP. Schöne Grüße an dich, Sascha.
Der macht
einen super Job, das muss man wirklich sagen. Also sehr engagiert. Aber du hast auch gerade eigentlich eine schöne Überleitung gemacht, nämlich zum Wahlprogramm noch, dass ihr gesagt habt, ihr habt so ein kleines eigenes Wahlprogramm gemacht. Du musst ja als Digitalexperte auch unserer Partei, der FDP Mönchengladbach, jetzt jubiliert haben, weil gestern, glaube ich, der Förderbescheid kam, ne, von der Stadt für die Smart City Förderung. Im zweiten Anlauf hat es endlich geklappt.
Genau, das ist vor einem Jahr, anderthalb, hat die Stadt ja schon mal einen Antrag gestellt und ist in der ersten Runde nicht die Förderung gekommen.
Ja.
Da war schon relativ dickes Papier erarbeitet worden in einer relativ kurzen Zeit. Und jetzt hat es eine zweite Vergaberunde gegeben und da ist in der Tat so Mönchengladbach jetzt zum Zug gekommen mit 15 Millionen Euro. Das ist eine Menge Geld, die jetzt hoffentlich dazu beitragen, dass wir digital in dieser Stadt gut nach vorne kommen. Im ersten Schritt sollen jetzt die Konzepte entwickelt werden, was man denn jetzt nun fördern will. Und ich bin ja parallel auch im Verein NextMG unterwegs und NextMG ist auch einer der kooptierten Partner der Stadt, neben der Hochschule, der WFMG und weiteren Institutionen, so dass da schon eine Menge Fachkompetenz zusammenkommt, zusammen mit der Stabsstelle des im Rathaus, die das ganze Verfahren koordiniert.
Wir haben jetzt eigenen Breitbandkoordinator, Er ist ein eigener Breitbandkoordinator in Mönchengladbach eingestellt worden, letztes Jahr, glaube ich.
Ja, den meine ich aber jetzt nicht. Es gibt einen Digitalkoordinator.
Den gibt es auch noch.
Ja, den gibt es auch noch. Der sitzt direkt, ist direkt dem Büro des OB unterstellt, zumindest in der jetzigen Struktur noch. Und auch ein sehr, sehr umtriebiger und pfiffiger Kollege, der jetzt natürlich gefordert ist, die Fäden da zusammenzuhalten, damit wir jetzt Dinge tun, die wirklich auch einen Nutzen haben. Also eines unserer Hauptforderungen ist ja, die Verwaltung wirklich bürgerfreundlich digital zu machen. Wir haben da auch in unserem Digital-Podcast ja lange und breit darüber gesprochen. Es gibt 300, 400 Verwaltungsprozesse, die jetzt digitalisiert werden müssen. Und vielleicht ist das jetzt auch ein Instrument hier mit den Fördermitteln, das jetzt auf den Weg zu bringen, um hier mal voranzukommen. Also das freut mich sehr, dass das jetzt tatsächlich so gekommen ist. Und jetzt gilt es da wirklich nach vorne zu gucken und richtig was aus dem Geld zu machen.
Kleiner Schlenker jetzt von dieser positiven Nachricht nochmal. Ich glaube, gestern oder vorgestern wurde dann das, was wir schon angekündigt haben, eben in der Digital-Episode, Gin Hodder, wurde dann doch nochmal gesendet. Leider ohne dich, also du bist jetzt nicht zu sehen.
Ja, also ich war schon ein bisschen traurig, ja, weil ich durch meinen Post, den ich ja gemacht hatte, ich hatte das ja in der Episode ja auch erzählt, ist ja extra drei überhaupt erst darauf aufmerksam geworden und ich bin dann ja auch zum Interview vor Ort gewesen, aber den Teil haben sie jetzt nicht mit in den Clip genommen. Das ist jetzt so ein 2,5 Minuten Clip, den sie jetzt veröffentlicht haben, um eben nochmal diesen Irrsinn der Woche, wie sie es dann nennen, aufzuzeigen, nämlich dass ja in Genhorda bis zu einer bestimmten Grenze Häuser angeschlossen werden, die sozusagen unterversorgt sind und dann so eine Sprungversorgung noch von einem Haus stattfindet, was genau dazwischen liegt. Und alle anderen dürfen jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht angeschlossen werden. Und das war ja das, was auch moniert worden ist. Also es geht gar nicht darum, hier irgendeinem in der Stadt einen Vorwurf zu machen, sondern das sind einfach diese beknackten Förderrichtlinien, ja, des Bundes. Und nachdem dann das Fernsehteam da war, sind auch alle sehr aktiv geworden und auch vorher sicher schon bemüht. Und es gibt jetzt eine Lösung, dass zeitnah jetzt eine Anschlussmöglichkeit auch für die Haushalte stattfinden kann. Aber man muss halt zweimal Erdarbeiten machen.
Jetzt. Das ist der, das ist
der, und das ist einfach das, ja, man sagt, was soll das? Ja, was, wo ist der Sinn?
Ja, das, ja, ist wirklich zweimal
tiefer. Die Glasfaser hat auch keinen Spaß dran, nee, aber die müssen sich halt an die Förderrichtlinien, ansonsten müssen die Fördermittel zurückgezahlt, ja, werden und richtig, da reden wir über Millionen, ja, insgesamt, ja. Also das ist einfach nicht zu Ende gedacht, die ganze Geschichte. Und das ist eigentlich das, was wir ja und auch extra drei da aufs Korn genommen hat. Ja. Zu sagen, das ist ja eine gute Sache, das zu fördern, aber lass doch bitte vernünftig machen.
Also ich musste auch sehr schmunzeln, als ich gesehen habe, dass die sagen dann in die Kamera wirklich, nee, wir müssen zweimal Tiefbau machen, wo ich denke, ja, das gibt's ja gar nicht. Die reißen zweimal die Straße auf, die können, ja, einen Kabel nicht 2,50 Meter verlängern, weil sonst müssten sie Geld zurückzahlen für Fördermaßnahmen.
Ja. Ja, also wir geben den Link mal in die Shownotes, ja, das ist bei YouTube verfügbar, ist ganz witzig.
Es ist, wollte ich sagen, es wird zwar und gerade gelöst. Und das
Gute ist, es gibt halt eine Lösung.
Genau, es gibt eine Lösung, aber man müsste sich das mal einfach angucken, um zu sehen, ja, was eigentlich teilweise da wirklich fabriziert wird. Wirklich sehr lustig. Schade, dass du nicht zu sehen bist, aber es lohnt sich anzugucken. Aber du hast noch eine positive Nachricht. Mit dir sind jetzt nur positive Nachrichten verknüpft. Das ist unfassbar. Du bist quasi, ne?
Ja.
Weil du hast eine Firma besucht. Ich habe sie kennengelernt oder den einen der Gründer sozusagen auf diesen Fuck-Up Nights in Mönchengladbach. Da hat er das mal schon ein bisschen vorgestellt, was er so vorhat. Und genau. Ja. Und jetzt ist ja noch der Peter noch mit dabei. Mhm. Und die haben die Firma gegründet, Davea. Oder und da geht ein,
genau,
Handy.
Ja. Da geht ein Handy. Also es passieren ja Dinge, die nicht passieren sollen, genau, aber
also, die haben Davea gegründet und Davea macht. Und du hast das Vergnügen gehabt, die besuchen zu dürfen? Oder zu besuchen,
ja, genau. Die haben, also der hatte ja auf der Fuck Up Night erzählt, dass er die Gründung beabsichtigt.
Ja.
Und das ist jetzt vollzogen.
Da war es noch ein bisschen nebulös. Da ist er nicht richtig mit der Sprache rausgekommen.
Ja, genau. Also es ging um 3D-Virtualisierung, ja, und Möbel. Und also so richtig konnte man sich ja nicht vorstellen. Und die haben jetzt in Gladbach im Zentrum ein großes Büro bezogen, sind mittlerweile 12, 13, 14, 15 Mitarbeiter, ein ganz internationales, ganz junges Team, mhm, mit ganz vielen Designern und Programmierern und haben also jetzt was Vorzeigbares auch. Also die Firma heißt Davea. .com kann man auch online finden. Und die haben eine ganz witzige Geschichte gemacht. Die haben Möbel sozusagen virtualisiert, mhm, und die kann man sich bei sich zu Hause jetzt in den Raum stellen. Mhm. Und über diese Augmented Reality Variante kann man dann also gucken, ob das, wie das Sofa denn wirken würde, wenn man es bei sich im Raum stehen hat. Und das ist so detailgetreu und so toll programmiert und, mhm, gemacht, das sieht wirklich täuschend echt aus. Sogar die Lichtreflexe verändern sich.
Okay.
Man kann über die ganzen Dinge sogar von mehreren Seiten betrachten. Also es ist richtig 3D, mhm, und das habe ich so in der Qualität noch nirgendwo gesehen. Und ich habe halt die Gelegenheit genutzt, die Jungs mal zu besuchen und mir das mal zu zeigen zu lassen, was die da machen, wie die arbeiten, was die vorhaben. Und die sind jetzt gerade in Pitches, weil sie noch weitere Kapitalgeber brauchen. Mhm. Aber die haben einen riesen Markt vor sich.
Das heißt also,
natürlich Möbel und Einrichtungsgegenstände bis hin zum Homestaging. Ja. Virtuell künftig gemacht werden kann. Es brauchen keine Fotoshootings mehr gemacht werden für Möbelhersteller. Also das ist gigantisch, was sie da vorhaben und richtig toll.
Aber das heißt, die Kunden sind im Prinzip wirklich dann, ich sag mal, Möbelhersteller, Möbelhäuser, Küchenhersteller, die dann sozusagen ihre Produkte dort visualisieren lassen können und sagen, hier, wir können euch das so präsentieren.
Ja.
Ja, eine schöne Sache.
Und aus die Idee, die haben, ist, das dann auch direkt über deren Seite dann auch zu kaufen.
Okay.
Also es gibt mehrere Ansätze, die können die Software bereitstellen, Software as a Service, sodass man diese Funktionen als Händler selber nutzen kann, oder die machen halt Kooperationen. Also die haben sehr vielfältige Möglichkeiten mit der Idee, die die da entwickelt haben. Das ist echt phänomenal. Und ich finde es total klasse, dass in Mönchengladbach so ein Hightech-Unternehmen mit hochqualifizierten Mitarbeitern jetzt seinen Sitz gefunden hat und hoffentlich hier wachsen und gedeihen wird. Das tut dem Standort gut, der Startup-Szene in Mönchengladbach gut, die ja noch ein kleines Pflänzchen ist, aber wächst. Fünf Startups, die in letzter Zeit jetzt hier gestartet sind, einige im Umfeld der Hochschule und halt solche Geschichten hier, die auch über den Kontakt zur WFMG letztendlich hierher gekommen ist. Und das ist phänomenal, was die Jungs machen.
Gut, verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Ich finde es auch sehr großartig und ich fand es auch schön, dass du die Gelegenheit hattest, da mal hinzugehen. Habe das sehr interessiert gelesen auf Facebook. Beim nächsten Mal mich mit dabei.
Wir dürfen auch wiederkommen.
Danke.
Peter hat sich auch gefreut, dass ich da war. Die waren auch sehr offen.
Sehr gut.
Weil denen ist natürlich auch daran gelegen, ich sag mal, auch ein bisschen ihre Bekanntheit noch zu verstärken und auch ein bisschen Unterstützung zu kriegen, wenn sie die kriegen können.
Ich muss auch noch Schleichwerbung machen. Ich bin ja auch noch Mitglied bei NextMG. Von daher muss ich das auch nochmal setzen und mir vielleicht mal ein oder andere positiven Input holen für mein neues Betätigungsfeld hier in Grevenbruch, damit ich meiner familiären Konkurrenz da ein bisschen was entgegensetzen kann. Ich sag dir, das wird hier noch eine richtig heiße Schlacht werden. Deswegen halte ich mich im Moment noch ein bisschen zurück. An dieser Stelle liebe Grüße an meine Schwiegermutter. Und den Schwiegervater, aber mehr die Schwiegermutter, die sitzt im Rat. Genau, das war DaWeer, auch eine tolle Sache. Und eine Schlagzeile, die ich noch gelesen habe in der Zeitung, hat mich auch sehr gefreut, weil es eigentlich dem Wahlprogramm entspricht oder einen Punkt aus unserem Wahlprogramm anspricht, den wir nach vorne bringen wollen, nämlich der Flughafen Mönchengladbach. Der Hangar 7 ist eröffnet worden. Und die Halle ist gebaut, der Hangar ist eröffnet worden, dann das Ding ist voll, das ist komplett vermietet.
Ja.
Und die stehen schon wieder Schlange und wollen eine weitere Halle bauen. Und wenn man sieht, was die Kosten quasi sind, die diese Halle kostet, einmal zu erbauen, aber auch was dann sozusagen an Erträgen reinkommt, an Revenue reinkommt von den Leuten und wie viele Leute sagen, komm hier, ich will meine Maschine da reinstellen.
Also das amortisiert sich relativ unfassbar Schnell. Das ist die Situation ist da so, die Nachfrage ist riesengroß. Ja. Also die könnten und wollen ja auch, glaube ich, noch ein oder zwei weitere Hallen bauen. Problem ist bei diesen Hallen, du brauchst die kannst du jetzt nicht einfach auf die Trabrennbahn setzen, sondern die brauchen natürlich, muss das Flugzeug ja irgendwie auf die Rollbahn. Also du musst eine Verbindung zum Rollfeld schaffen.
Ja.
Und insofern ist das jetzt nicht beliebig vermehrbar da, aber es ein bisschen was geht noch. Und es ist halt schön, dass jetzt da der erste Schritt mal gemacht ist. Es ist ja auch schon, glaube ich, 2 Jahre her, dass wir die Anteile übernommen haben als Stadt. Und dass jetzt es da vorangeht und ein erster Hangar jetzt eröffnet werden konnte.
Ja, aber ich finde es also faszinierend, dass wirklich diese Halle, die steht gerade und ist voll. Also das heißt, da ist ja wirklich Bedarf da und ich finde es gut, dass das jetzt wirklich mal einen Schritt nach vorne gegangen ist.
Ja, kann man so sagen.
Ja, schöner Wahlkampfabschluss war dann für euch noch die Veranstaltung im Haus Erholung am, weiß ich gar nicht, 5. September.
Am 5. September, war nämlich Christian Lindner zu Gast in Mönchengladbach.
Für alle diejenigen, die es nicht sehen konnten, weil sie nicht live dabei waren, auch der Link zum YouTube-Video in den Shownotes.
Ja, genau.
Ja?
Und das war zum einen hatten wir Glück mit dem Wetter, mhm, und es waren, sagen wir, 150 Leute da. Das ist relativ ordentlich besucht gewesen. Also ja, es war natürlich auch Corona-mäßig bestuhlt mit Abstand und wie auch immer, aber es war gut besucht. Christian hat wie immer eine launige und sehr pointierte Ansprache gehalten. Und was mir besonders gut gefallen hat, er hat dann nachher Fragen des Publikums beantwortet. Wir hatten so Bierdeckel vorbereitet, ja, auf denen man eine Frage notieren konnte. Und das ging quer durch die Küche da. Also alles, was an Fragen da ist, natürlich auch ein paar lokale Fragen. Da ist Nicole ihm dann zur Seite getreten und hat den Part übernommen, aber die Dinge, die übergeordnet waren, die hat Christian dann auch beantwortet. Also das war schon eine tolle Geschichte und das hat zumindest die da waren, haben gespürt, da ist eine gute Idee, da ist Gestaltungswille, da ist eine klare Positionierung Also ich glaube, das war ein gelungener Auftritt, kann man so sagen.
Also 150 Gäste finde ich auch eine wunderschöne, also das finde ich wirklich eine respektable Hausnummer. Das ist war eine tolle Veranstaltung. Ich konnte es leider auch nur am Computer verfolgen, aber fand ich schon beeindruckend. Und ihr habt euch natürlich doppelt gefreut, weil es im Haus Erholung war, dass ihr durch massiven Einsatz auch der FDP und durch die Unterstützung des Bürgerbegehrens sozusagen vor dem Verkauf gerettet wurde. Und dass man das jetzt an dieser Stelle nochmal machen kann, war natürlich dann eine schöne...
Genau, ist natürlich auch thematisiert, ne, worden.
Klar. Ja, na klar. Das war, glaube ich, noch so ein schöner Wahlkampfabschluss. Ja. Ich gucke mal auf die Liste. Was haben wir noch für die Liste? Guck mal, Stadtentwicklung Reit hast du noch aufgeschrieben.
Ja, weil wir da ja jetzt, ich sag mal, von der Realität so ein bisschen eingeholt worden sind, weil so im laufenden Wahlkampf ja diese Hiobsbotschaften über uns hereinbrachen, was die Schließung von Karstadt angeht, die ja trotz Nachverhandlungen jetzt auch final sind. Also die haben sich ja nicht umstimmen lassen, obwohl wir am Ende, glaube ich, über eine Quadratmetermiete von, hört man so, ich war ja nicht dabei, von weniger als 3 Euro gesprochen hat. Und wenn es selbst dann nicht mehr reicht, um da wirtschaftlich arbeiten zu können, dann hat es ja auch keinen Zweck.
Nein, hat es ja nicht.
Und genau. So bitter das ist, mit den ganzen Leerständen, die da sind, das löst natürlich jetzt aus, dass verschiedenste Überlegungen jetzt gestartet werden, was man denn jetzt in Reit nun tun soll. Und da gibt's ja die unterschiedlichsten Ideen von, wir machen mehr Wohnen, ja. Es gibt eine Verkehrsanbindung über einen Bahnhof, die okay ist. Aber das belebt natürlich eine Innenstadt nicht. Ja. Und in dem Zuge ist die Diskussion Rathaus wieder aufgemacht worden, dass natürlich jetzt gesagt wird, das Rathaus trägt jetzt dazu bei, dass die Innenstadt belebt wird. Aber 1000 Mitarbeiter zusätzlich, die dann da sind, vielleicht bis 17 Uhr, die beleben vielleicht mittags ein bisschen, aber nicht wirklich die Innenstadt. Und diskutiert wird ja jetzt, was macht man denn im Handel, als die zum Glück noch vorhandenen zahlreichen inhabergeführten Geschäfte haben sich zu so einem Initiativkreis zusammengeschlossen, überlegen jetzt, wie sie die Leerstände sinnvoll füllen können. Und in dem Zuge haben wir halt auch ein bisschen nochmal diskutiert intern und haben einen Vorschlag mal aufs Tapet gebracht, zu sagen, was wäre denn, wenn man eine Outlet City in Reit platziert. Ist natürlich auch Handel, ja, aber eine andere Art von Handel. Mhm. Und eine Outlet City ist ja kein Outlet Center. Also nicht was wie Roermond auf der grünen Wiese, sondern in einer bestehenden Struktur. Es gibt da so ein Beispiel in Bad Münstereifel.
Bad Münstereifel, genau.
Und die haben genau das gemacht. Die haben also quasi ein Geschäft neben dem anderen, wie in einer prosperierenden Innenstadt. Nur da sind halt dann Outlets drin. Und wenn man mal anfängt bei der Textilgeschichte, die Textilfirmen, die in Gladbach sitzen, die haben alle auch schon Outlet-Stores.
Ja.
An ihren Sitzen oder in an der oberen Hindenburgstraße oder wie auch immer. Das wäre mal ein Anfang, wenn man die zum Beispiel auch in Reit bündeln könnte. Und die Voraussetzungen dafür sind nach meiner Einschätzung wirklich optimal. Es ist eine Fußgängerzone, da sind viele kleine Lokale, und also Ladenlokale. Das würde der Gastronomie Aufschub geben. Ich glaube, dass das Thema Outlet immer noch zieht. Das muss man nur mal gucken, wenn hier Donnerstags Feiertage sind, dann stauen sich die von Romont bis Haar zurück, die Autos. Ja. Also das ist ja irre, was da los ist. Und wenn man sowas in die Innenstadt von Reit lenken könnte, dann würde da, glaube ich, alles von profitieren. Die Händler, die jetzt noch da sind, die Gastronomie, die vielleicht dann auch dazukommt. Bei der Gelegenheit schaffen wir dann direkt diese beknackte Gestaltungssatzung ab.
Oh ja, das wäre mal der erste Schritt.
Ja, und dann wäre das möglicherweise ein guter Beitrag. Und da kann man auch das Karstadt-Gebäude mit einbeziehen. Man kann die fast oder zu weiten Teilen ja auch leerstehende Galerie mit einbeziehen. Also Räumlichkeiten sind da genug. Thema Parken müsste man sicher nochmal überdenken, aber das ist zumindest ein Diskussionsbeitrag. Und der andere ist ja, dass wir gesagt haben, jetzt erst recht muss man über den Rathausneubau nochmal nachdenken, ob der nicht in dieser überdimensionierten Front, der die Innenstadt ja teilt, ob das richtig und zeitgemäß ist. Wir haben ja unsere Position gefunden und haben gesagt, wir wollen das so nicht. Wir glauben, dass das deutlich kleiner und anders werden muss. Und die Bücherei jetzt ins Erdgeschoss von Karstadt zu holen, das ist eine gute Idee, aber das rettet ja auch nicht alles. Ja, also wir haben da eine Menge Diskussionen noch vor uns und wir wollten halt auch einen Beitrag leisten dazu.
Jetzt muss man natürlich sagen, Bad Münstereifel hat einen entscheidenden Vorteil vor Reit. Die haben Heino. Nein, die haben Heino, genau.
Genau. Also, ja.
Nein, aber die Idee, hast recht. Am Anfang habe ich nämlich auch gedacht, oh nein, nicht ein neues Outlet, weil Outlet hast du, also wir in Mönchengladbach, wir fahren 20 Minuten, sind in Ruhrmond, da haben wir alles, was wir brauchen. Aber du hast recht, ein Outlet City ist natürlich was anderes. Das heißt, du hast eine Innenstadt voll mit Geschäften, gemischt, Outlet, normal. Und wenn da die Besucherströme da sind, dann schafft man es durchaus, eine pulsierende Innenstadt zu schaffen. Ja.
Ja, also ne, vielleicht muss man ausprobieren, ob sowas tragfähig ist. Aber man hört ja von allen Seiten, man müsse Reit neu denken und das ist vielleicht allen Beitrag
dazu. Fangen wir damit mal an, genau. Ja, wir haben natürlich unser Zeitlimit total gut eingehalten.
Ich guckte auch gerade auf die Uhr und sage, Super. Ich lese hier 1:03, aber
ja, so lange sind wir.
Das Vorgeplänkel war, glaube ich, noch mit dabei, aber jedenfalls mehr als die 35 Minuten, die wir uns vorgenommen haben.
Knapp drüber. Wir sind jetzt bei knapp 45. Und von daher würde ich sagen, kommen wir auch langsam hier zum Ende. Ich sag mal so, ich glaube, wir beide fiebern jetzt einfach mal dem Sonntag entgegen und schauen, was passiert. Und sind gespannt, was in unseren jeweiligen Städten passiert. Wie sieht da die Situation? Ich glaube, in beiden Städten wird es nicht dazu kommen, dass der Bürgermeister, Oberbürgermeister direkt gewählt wird. Ich denke, in 14 Tagen, dann haben wir eine Stichwahl.
Also das findet ohnehin, glaube ich, sehr, sehr selten statt. Und da gehe ich auch fest davon aus, dass wir da eine Stichwahl sehen werden.
Ja, und du hattest im Vorgeplänkel, hattest du schon gesagt, dass sich in Mönchengladbach auch abzeichnet, dass möglicherweise der Rat ein bisschen größer wird. Wir haben jetzt derzeit sind 66 Sitze, glaube ich.
66 ja. Und es könnten so die aktuellen Prognosen, das ist ein bisschen davon abhängig, wie zersplittert die Parteienlandschaft denn am Ende tatsächlich ist. Und es ist davon abhängig, wie viele Direktmandate von einer einzelnen Partei geholt werden. Aber es besteht die manche würden sagen, die Gefahr, dass der Rat auf über 80 Mitglieder anwächst. Muss man sehen. Also es kann sein, es hat halt mit diesem komplizierten Wahlverfahren zu tun, Ausgleichsmandaten und Überhangmandaten. Und von daher muss man dann halt einfach schauen, wie es wird. Aber gespannt sein darf man auf jeden Fall.
Gut, dann bleibt mir an dieser Stelle nur zu sagen, weil du kandidierst auf Listenplatz 4 Ich drück dir alle Daumen und wünsche dir ganz viel Glück, dass das alles so klappt, dass du den Rat einziehst. Verdient hast du es als Träger des Schöffensiegels von Mönchengladbach auf jeden Fall. Nein, also ich wünsche dir wirklich, dass du es schaffst. Toi, toi, toi. Ich habe nicht kandidiert, ich komme nirgendwo rein. Ich gucke mir das ein bisschen aus der Ferne an. Aber ich würde mich für dich...
Beim nächsten Mal bist du dabei. Weil,
ja, wir müssen erst in die interfamiliären Probleme, sonst, sonst wird es echt schwierig. Jucken, also in den Fingern jucken wird es mir schon, glaube ich. Aber ich gucke mir das erstmal hier an. Aber ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass das klappt. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche eigentlich wieder, weil dann machen wir eine Wahlanalyse, wie das denn dann so gewesen wäre.
Ja, also das ist jetzt ein Versprechen oder eine Drohung, je nachdem, wie man es aufpasst. Und wir machen weiter.
Ne? Wir machen weiter. Also jetzt vor allem, wir können ja jetzt, haben wir die Technik so weit im Griff. Heute waren zwar ein paar Aussetzer drin, aber auch das kriegen wir hin. Wir können per Skype, wir können per Telefon, wir können live, wir können eigentlich alles machen. Und ich glaube, der Nachbar möchte nochmal das Paket abgeben. Der guckt es gerade so rüber. Also von daher ist alles machbar. Nein, wir machen natürlich weiter. Dafür macht es viel zu viel Spaß. Eure Rückmeldungen an alle Hörerinnen und Hörer mal, die waren positiv. Danke dafür, mal sozusagen live und in Farbe. Und freut uns sehr. Und wir machen einfach weiter, weil es uns Spaß macht. Und ich glaube, die Themen gehen uns nicht aus.
Nee, auf gar keinen Fall, weil wir können dann ja auch über aktuelle Dinge sprechen.
Ja.
Ja, und also insofern, es wird immer was zu sprechen geben.
Jetzt haben wir natürlich eigentlich in den letzten Folgen immer ein schönes Schlusswort gehabt. Diesmal haben wir the final countdown, aber wir haben kein schönes Schlusswort, oder? Hast du eins?
Ja, also der Vorhang fällt, ne? Aber
ja, wir machen ja weiter. Nein, wir hatten das schon bei Kultur, aber das wir machen ja auch weiter. Aber von daher würde ich einfach sagen, ich mache die Musik ein bisschen an und wir sagen... Das
Winke,
war,
Winke.
Wir sagen Winke, Winke, das war die 7. Episode von Live und Liberal on Air. Es war mir ein Vergnügen, Achim. Und drück dir nochmal die Daumen. Und ja, wir sehen oder hören uns nächste Woche wieder, spätestens.
So machen wir das. Danke dir, gute Zeit und tschüss zusammen.
Danke, tschüss zusammen.